Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. US-Präsident Donald Trump hat mit 9 Zolldrohungen gegen China die Stimmung an der Wall Street verdorben, zumindest kurzfristig. Eine ohnehin ungewöhnlich volatile Woche endete mit Panikverkäufen. Wie geht es weiter? Kann die laufende Berichtssaison die Stimmung wieder aufhellen? Und was ist sonst noch los an den Märkten? Darüber spreche ich mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarz und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Perspektiven to go. Uli, Trump hat es mal wieder über sein soziales Netzwerk Social Truth verkündet. Massive Zollerhöhungen gegen China soll es geben. Erstmal war das ja recht allgemein. Genaueres folgte dann am vergangenen Freitag nach Börsenschluss. Die Märkte reagierten kräftig. Hat dich das überrascht?
Ja, es hat schon überrascht, dass wir eine solche Reaktion hatten, nachdem der amerikanische Präsident ja auch vorher immer mal wieder auf einzelne Sektoren Zölle erhoben hat, die der Markt aber mehr oder weniger weggelächelt hat. Insofern war das schon erstaunlich, dass es eine so doch deutliche Marktreaktion gegeben hat. Allerdings ist sie offensichtlich Ausfluss dessen, dass die Volksrepublik mit einer besonderen Kontrolle bei seltenen Erden, also bei den Exporten von seltenen Erden, gedroht hat. Und Donald Trump, der amerikanische Präsident, hat dann auch am Wochenende auf den sozialen Medien nochmal hinterhergelegt, dass man sich keine Sorgen machen sollte wegen China. Alles würde am Ende gut werden und er würde den chinesischen Präsidenten sehr schätzen, der offensichtlich mit diesen Maßnahmen bei seltenen Erden nur einen schlechten Moment gehabt hat. Er, Donald Trump, würde sich aber dafür einsetzen, weil niemand eine Rezession und eine Depression haben wollte. Und natürlich würden die USA auch China weiterhin unterstützen. Also, deswegen war dann zunächst mal wieder der Markt in die andere Richtung unterwegs. Und jetzt gibt es Diskussionen. Es ist ja geplant, dass die beiden Präsidenten, also der amerikanische Donald Trump und der chinesische Xi Jinping, beim APEC-Gipfel in Seoul am 31. Oktober bzw. 1. November aufeinandertreffen und mal schauen, ob das gelingt und mit welchem Ergebnis.
Aber es ist schon verrückt, wie heftig diese Ausschläge dann am Freitag waren. Es war ja wohl der schlechteste Börsentag seit dem Liberation Day im April, als Trump ja erstmals Zölle verkündet hat. Steckt da noch mehr dahinter? Ist der Markt vielleicht reif für eine Korrektur und man nimmt dann jetzt einfach irgendwas mal zum Anlass, um ordentlich auf den Verkaufsbutton zu drücken?
Ja, ich glaube, Jessica, zum einen waren es nicht nur die Zölle, die dann ja für China auf deutlich über 130% steigen würden und damit natürlich die Importe Amerikas, gerade auch fürs Weihnachtsgeschäft und so weiter, also die Stimmung schon da deutlich verhageln könnte, auch gerade bei den Konsumenten, sondern es war eben auch die seltenen Erden, die ja in praktisch allem, was irgendwie Technik ist, eingebaut werden und insofern natürlich von beiden Seiten hier ein Stück weit die Weltwirtschaft bedroht worden ist. Darüber hinaus ist es aber sicherlich richtig, dass die Märkte rasant angestiegen sind, gerade auch nochmal im September und vor dem Hintergrund, ja, eine Korrektur vielleicht mal notwendig gewesen ist. Also zumindest konnte der Anstieg, den wir ja im Grunde seit April sehen und der sich im September nochmal beschleunigt hat, sicherlich nicht so weitergehen.
Es ist ja auch vor allen Dingen immer wieder von den sportlichen Bewertungen der Technologieaktien zu lesen. Vor allem die KI-Profiteure sind ja wirklich heftigst bewertet und aktuell fließen ja immer noch hunderte Milliarden Dollar in den KI-Ausbau. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die davor warnen, dass das investierte Kapital vielleicht gar nicht so viel Profit abwerfen wird und dass mal irgendwann eine harte Korrektur droht. Ist diese Gefahr real im Augenblick?
Also die Diskussion um die hohen Investitionen, gerade im Bereich der Technologie und auch der künstlichen Intelligenz, sind ja nicht ganz neu. Die führen wir seit deutlich über einem Jahr und sie kommen immer mal wieder stärker auf. Wahrscheinlich gerade jetzt, weil die Unternehmen ja in der Berichtssaison zum zweiten Quartal, also im Juli, August, nochmal die Investitionssummen erhöht haben. Insofern wird natürlich gefragt, ob sich das denn dann am Ende alles rechnet. Ich glaube, dass es nicht nur einen scharfen Wettbewerb innerhalb der Vereinigten Staaten gibt um künstliche Intelligenz und wer denn da die Nase vorn hat, sondern es gibt eben auch einen Wettbewerb zwischen der Volksrepublik China und den Amerikanern in diesem Bereich. Und deswegen werden voraussichtlich weiterhin Gelder in die künstliche Intelligenz, in Datencenter, in Chips, in Strom, Netzbetreiber und so weiter und so fort hineinfließen. Die Magnificent Seven sind gestartet in die Berichtssaison zum zweiten Quartal mit einer Erwartung von 15%, haben diese dann deutlich geschlagen, sind mit 25% plus Gewinn herausgelaufen. Die Erwartungen jetzt fürs dritte und auch dann fürs vierte Quartal liegen wieder bei etwa 14-15%. Und das würde mich nicht wundern, wenn vor dem Hintergrund dieses, wie gesagt, scharfen Wettbewerbs, bei dem niemand zurückfallen will, die Gewinnschätzungen auch dann wieder übertroffen werden.
Die Berichtssaison läuft ja jetzt langsam an. Es haben zwar noch nicht so richtig viele Unternehmen vorgelegt, aber es gibt doch bestimmt schon so eine erste Tendenz. Und gab es vielleicht schon positive oder negative Überraschungen?
Ja, Jessica, das ist völlig richtig. Die Berichtssaison geht diese Woche richtig los. Wir haben die amerikanischen Banken. Es gibt aber auch schon zwei Technologiewerte, eins aus Taiwan, eins aus Europa, die berichten werden. Also insofern erste Hinweise von den Sektoren auch, die sehr gut gelaufen sind. Ich habe jetzt im Vorfeld noch nicht groß Gewinnwarnungen oder Ähnliches gesehen, deswegen würde ich glauben, dass die Berichtssaison auch recht ordentlich durchlaufen wird. Die Erwartungen sind in Europa nicht hoch, in Amerika liegen sie auch auf einem Niveau, was möglicherweise übertroffen werden kann. Also insofern erwarte ich, sollte jetzt nicht beispielsweise der Zollstreit mit China weiter eskalieren, dass wir eine recht ordentliche Berichtssaison sehen werden mit wieder übertroffenen Gewinnen.
Wann schlagen denn die Zölle von Donald Trump auf die Unternehmensgewinne durch? Wahrscheinlich ja jetzt noch nicht so, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Ausblicke verhaltener ausfallen, weil ja nun langsam aber sicher in Anführungsstrichen abgerechnet wird.
Ja, das ist so. Wir hatten noch vor einem Jahr durchschnittliche oder effektive Zölle, die zwischen 2-3% lagen. Mittlerweile sind wir deutlich über 15%. Allerdings ist eine gewisse Sicherheit ja jetzt wieder eingekehrt, nachdem zumindest einige Länder und größere Regionen wissen, wie hoch denn das Zollmaß sein wird. Insofern ist also natürlich immer noch ein erheblicher Unterschied zwischen 2% und 16% beispielsweise, aber die Unsicherheit ist ein Stück raus. Und die große Frage wird sein, wer denn dann die Zölle am Ende tragen wird. Nach aktueller Maßgabe der Volkswirte und Analysten wird es wahrscheinlich so sein, dass ein Teil dieser Zollmaßnahmen bei den Exporteuren hängen bleibt, die dann auf andere Produkte und auf andere Regionen ausweichen werden. Es wird ein Teil bei den Importeuren und der größte Teil wahrscheinlich sogar bei den amerikanischen Konsumenten hängen bleiben. Inwieweit das dann Kaufkraft kostet oder eben über Steuersenkungen etc. in den Vereinigten Staaten aufgefangen wird, werden wir dann sehen. Aber ja, die Inflation könnte etwas höher werden, die Kaufkraft etwas zurückgehen und damit das volkswirtschaftliche Wachstum. Und deswegen glauben ja auch die meisten Analysten, wir auch, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen weiter senken wird.
Die Berichtssaison wird uns sicherlich in den nächsten Wochen noch einige Male beschäftigen, wenn wir dann auch mehr Zahlen sehen. Es bleibt aber ja schon so ein bisschen Unsicherheit mit Blick auf die Zölle, weil wir haben es ja nun gerade mit China gesehen. Der US-Präsident ist ein wenig flatterhaft, könnte man sagen.
Naja, wie gesagt, mit China hat er reagiert auf Maßnahmen von China. Ich glaube, da haben beide Präsidenten sozusagen mal ihre Muskeln zeigen wollen im Vorfeld dieses APEC-Treffens Ende des Monats bzw. Anfang November, welche Giftpfeile man denn so im Schrank hat und wie man sich gegenseitig wehtun könnte. Die Frage ist, ob wirklich die Amerikaner noch so viel Druck auf die Volksrepublik ausüben können, die ihre Exporte schon Richtung Vereinigte Staaten sehr stark zurückgefahren haben, umgelenkt haben. Auch in der Technologie natürlich unglaubliche Investitionen in den letzten Jahren und Monaten durchgeführt haben. Also das wird sicherlich interessant werden, wie und wo man sich einigt. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein Grund ist, warum es mittlerweile wieder etwas konziliantere Töne aus der amerikanischen Administration gegeben hat. Aber ja, der amerikanische Präsident sieht, dass mit Zöllen Einnahmen zu generieren sind. Und deswegen lässt er da auch vor den hohen Schulden und den Budgetdefiziten in Amerika nicht locker. Und deswegen ist es, glaube ich, auch heute nicht entschieden, wie dieser Streit denn dann ausgehen wird.
Womit wir beim Haushaltsstreit in den USA sind, welche Bedeutung hat denn der Shutdown in den USA und sorgt das noch für zusätzliche Unsicherheit an den Märkten oder ist das Business as usual, weil wir das ja schon öfter in den vergangenen Jahren gesehen haben?
Ja, es ist, glaube ich, noch Business as usual. Es gab schon genug Shutdowns, die meisten waren relativ kurz. Interessant wird es sein, nach dem 15. Oktober, denn dann müssten die Löhne gezahlt werden. Und wenn das nicht passiert, dann werden die Leute wahrscheinlich dann doch eher irgendwann ungehalten. Dann wird es auch auf die Kaufkraft und auf die Laune durchschlagen. Insofern ist der 15. Oktober hier sicherlich ein Datum, was man sich merken sollte. Es ist in der Vergangenheit so gewesen, dass die Shutdowns eher der Opposition auf die Füße gefallen sind, weil die Regierung Angebote macht, diese dann von der Opposition, in diesem Falle eben von den Demokraten im Senat, abgelehnt werden. Und deswegen nimmt der Druck sicherlich auch auf die Demokraten zu, hier in irgendeiner Form eine Lösung zu finden mit den Republikanern, um eben dann als amerikanische Regierung insgesamt arbeitsfähig zu sein. Aber da sind wir noch nicht und es ist nicht absehbar, wie lange das dauern kann. Es gibt jeden Tag Abstimmungen im amerikanischen Senat, aber nochmal, bisher hat dieses Quorum von 60 Senatoren, also dieses Stimmverhältnis, ist noch nicht erreicht worden.
Das bleibt also auch spannend. Es ist auch sonst in der Welt einiges los politisch. Was davon ist denn relevant für die Märkte? Japan, Frankreich?
Ja, den Shutdown hatten wir ja schon. Wir haben eine französische Regierungsbildung, Le Cornu Nummer 2, müsste man sagen. Hier geht es vor allen Dingen um die Rentenreform, also auch den Haushalt. Es geht auch um Geld. Die Franzosen haben relativ hohe Schulden in der Volkswirtschaft bezogen auf die Leistungsfähigkeit, aber auch ein stark defizitären Haushalt. Man will das eben unter anderem über eine Rentenreform besser in den Griff bekommen. Da sperren sich einige Parteien dagegen. Die ganz Linken und die ganz Rechten haben auch schon gesagt, dass sie die neue Regierung wieder ablehnen wollen. Die Gemäßigteren sind zumindest im Moment mal gesprächsbereit. Es ist aus meiner Sicht offen, ob es wirklich hier zu einer Einigung kommen wird. Und wenn sie kommen wird, dann kommt sie wahrscheinlich eben, wie gesagt, über diese Rentenreform. Man sieht das ein bisschen an den Märkten bei der Schwäche des Euros, würde ich glauben. Der hat zuletzt gegenüber dem Dollar doch wieder ein Stück weit nachgegeben. Man sieht es aber nicht bisher in den Zinssätzen. Hier ist zwar Frankreich auf einen hohen Spread gelaufen, also der Aufschlag, der Risikoaufschlag gegenüber Bundesanleihen, aber nicht so, dass man jetzt wirklich von einem Krisenszenario reden müsste. Wir haben darüber hinaus in Japan die interessante Situation, die wir auch schon ja seit Jahrzehnten nicht hatten, muss man sagen. Die LDP regiert seit 1955. Jeder war davon ausgegangen, dass die neue LDP-Vorsitzende Takaichi dann auch Premierministerin werden würde. Allerdings ist der kleinere Koalitionspartner, die Komeito-Fraktion, aus der Koalition nach 26 Jahren ausgestiegen und damit hat die LDP keine Mehrheit mehr. So, jetzt kann man zwar die LDP-Vorsitzenden Takaichi nominieren, allerdings würde das nur dann zu ihrer Wahl führen, wenn die Opposition keinen Gegenkandidaten aufstellt. Und das tut sie im Moment, zumindest reden dort verschiedene größere und kleinere Parteien miteinander. Und es könnte eben durchaus sein, dass es einen Gegenkandidaten geben wird, der dann möglicherweise sogar in der Regierung die LDP nach einer gewaltig langen Zeit ablösen könnte. Ergebnis völlig offen. Auch hier sollte am 15. erstmals abgestimmt werden. Mittlerweile geht man doch eher auf den 20. Oktober. Auch hier gilt es, Eile zu zeigen aufgrund des APEC und des ASEAN-Gipfels dann in Korea und in Malaysia. Aber mal gucken, wie es ausgeht. Vom Markt her wäre die LDP-Vorsitzende Takaichi eher mit Abenomics in Verbindung gebracht worden, also niedrige Zinsen, weiterhin Finanzierung des Staatsdefizits durch die Notenbank. Das könnte sich ändern, sollte eben ein anderer Kandidat gewählt werden. Wir haben darüber hinaus noch das britische Budget, was wahrscheinlich im November kommen wird. Auch da wird hart gerungen um das Geld und inwieweit man Einschnitte machen könnte. Und insofern, ja, haben wir eine ganze Menge Themen, die im Moment auf der ökonomischen Seite, ganz abgesehen von den großen politischen Fragen, natürlich durch die Gegend springen und ja, die wir versuchen zu analysieren und deren Wirkungen auf die Kapitalmärkte abzuleiten.
Der Goldpreis hat ja mal wieder ein neues Allzeithoch markiert. Hat das auch mit diesen ganzen Unsicherheiten weltweit zu tun, dass Anleger vermehrt in Gold flüchten oder sind es immer noch die Notenbanken mit ihrer starken Nachfrage?
Also ich glaube schon, dass der stärkere Dollar, der stärkere Schweizer Franken, auch das stärkere Gold mit der Unsicherheit zu tun haben. Es sind wohl auch viele Investoren, auch gerade Hedgefonds, die dann Technologiewerte gekauft haben. Wir hatten ja schon darüber gesprochen. teuer, aber hohe Erwartungen. Wenn die Erwartungen auch erfüllt werden, dann können die Kurse da sicherlich weiter steigen. Aber viele, gerade institutionelle Anleger, scheinen über Gold zu hedgen, zu sagen, ich kaufe dann eben Technologie und wenn es schief geht, dann habe ich Gold im Portfolio. Es sind nach wie vor die Notenbanken sicherlich, die hier im Markt sind und kaufen. Sie trauen dem Dollar nicht so richtig. Stichwort Mar-a-Lago-Akkord, Stichwort Pennsylvania Plan. Der Euro ist aber auch nicht nur überzeugend. Das britische Pfund, wie gesagt, wir haben auch davon Regierungen oder Regierungsbildungen, Budgets und so weiter und so fort gesprochen. Also deswegen ist es, glaube ich, das Gold. Und was man jetzt natürlich mit den hohen Volatilitäten nochmal gesehen haben, im Gegensatz zu Bitcoin, und ich kriege eben immer wieder erzählt, dass der Bitcoin ja mittlerweile auch wie Gold sei, aber am Freitag, als wir diesen harten Sell-Off gesehen haben, also als die Leute, die Investoren aus Risikoassets herausgegangen sind, ist auch der Bitcoin unter die Räder gekommen, wohingegen das Gold eben angestiegen ist. Also Konvention, so wie Gold als sicherer Hafen, ist der Bitcoin nach wie vor nicht, sondern da bietet sich eben das Gold an. Und das sind diese verschiedenen Gründe, sind aus meiner Sicht die Ursache dafür, dass der Goldpreis heute die 4.100 ins Visier nimmt.
Ich glaube, über Bitcoin und digitale Assets müssen wir auch ganz dringend wieder einen Podcast machen. Letzte Frage für diese Folge. Wie gehe ich da als Anlegerin mit um? Wieder bei Rücksetzern kaufen, vielleicht ein bisschen mehr Gold ins Depot, Füße stillhalten. Das ist ja schon ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, wild im Moment.
Ja, ich würde tatsächlich in die Dips kaufen. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich glaube, dass die Gewinnerwartungen nicht nur erreicht, sondern auch geschlagen werden können wieder. Solange die Politik nicht Zölle und Handelskriege und Protektionismus und ähnliche Dinge, und zwar von allen Seiten, auf die Spitze treibt, werden die Unternehmen voraussichtlich damit umgehen können und eben ihre Gewinne auch einholen, gerade was die künstliche Intelligenz und die Technologie angeht. Und deswegen würde ich in die Dips kaufen. Ich glaube, wir sind da immer noch am Anfang. Dass wir irgendwann mal eine Überinvestition kriegen könnten, mag sein, aber da stehen wir heute noch nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass die Märkte weiterlaufen werden.
Auf jeden Fall wird es ein spannender Herbst. So viel können wir schon mal sagen. Ich danke dir bis dahin für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne.